So, guten Morgen. Könnt ihr mich gut verstehen? Das ist schön. Guten Morgen und herzlich willkommen wieder zum heutigen Sonntagsgottesdienst. Für euch hier vor Ort und auch für alle die, die im Internet zuschauen oder sich den Podcast runterladen oder den später in der Woche sich anhören. Ich möchte euch heute mit einer kleinen Geschichte mitnehmen. Und zwar zurück in die Zeit kurz nach Ostern. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Und vielleicht ist ja auch der eine oder andere hier dabei, der sagt, Ostern ist doch gegessen. Jetzt kommt Pfingsten. Aber mir ist das Thema so wichtig, dass ich es einfach hier nochmal ansprechen möchte. Ich nehme euch mit zurück in die Zeit kurz nach Ostern und ich nehme euch mit auf die Straße. On the road again, so heißt auch der Titel der heutigen Predigt, aber keine Angst, ihr dürft sitzen bleiben. Und vielleicht hat der eine oder andere ja diesen Country-Song von Willie Nelson im Ohr, On the Road Again, wo Willie Nelson so beschreibt, wie er als Musiker endlich wieder froh ist, auf der Straße zu sein. Das ist irgendwie so sein Leben. Aber heute geht es um irgendwelche Leute, von denen wir gleich lesen werden, die überhaupt nicht richtig froh sind, auf der Straße zu sein. Und wir lesen dazu einen Bibeltext, den wir in Lukas 24 finden, die Verse 13 und die folgenden. Und da ist von zwei Jüngern die Rede. Dröhnt das jetzt gerade ein bisschen? Oder ist das in Ordnung von der... Passt alles? Ja? Ein bisschen? Ja, da muss der Ronny noch ein bisschen an den Reglern drehen. Mal gucken, ob er das in die richtige Richtung hinkriegt. Von zwei Jüngern ist da die Rede, die gerade unterwegs sind. Es ist Ostersonntag, ja, eigentlich cool, ja. Aber es ist gerade die Zeit, wo eben die Auferstehung noch nicht so wirklich irgendwie sich rumgesprochen hat. Und diese zwei sind auf dem Weg nach Hause. Das Grab ist leer. Jesus ist verschwunden. Das haben die beiden mitbekommen. Und wir lesen. Noch am gleichen Tage gingen zwei von den Jüngern nach einem Dorf namens Emmaus, das etwa 2 Stunden von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs redeten sie von allem, was sich zugetragen hatte, und während sie noch so miteinander unterhielten, trat Jesus selbst zu ihnen und ging mit ihnen. Aber ihre Augen waren wie gehalten, waren verschlossen. Sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, worüber redet ihr so eifrig? Ganz betroffen und verstört blieben sie stehen und der eine von ihnen, Kleopas, erwiderte, bist du der einzige Fremde in Jerusalem, der nichts davon weiß, was dort geschehen ist? Er fragte, also Jesus, was meint ihr denn? Sie antworteten, wir meinen die Geschichte von Jesus von Nazareth. Der war ein Prophet, mächtig in Worten und Taten vor Gott und dem ganzen Volk. Ihn haben unsere hohen Priester und der Hohe Rat zum Tode verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen sollte. Außerdem ist heute schon der 3. Tag, seitdem alles geschehen ist. Ferner haben einige der Frauen aus unserem Kreis uns in Schrecken versetzt. Sie waren zum Grab gegangen und haben seinen Leib nicht gefunden. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es wären ihnen Engel erschienen. Man beachte die Wortwahl. Es wären ihnen Engel erschienen. Naja. Die hätten ihnen gesagt, er lebe. Dann sind einige von uns sofort zum Grab gegangen und haben es so gefunden, wie die Frauen berichtet haben, ihn selbst. Also Jesus haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu ihnen, oh, wie seid ihr doch unverständig, wie schwer kommen eure Herzen zum Glauben. Und zwar an all das, was schon die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Messias all das erleiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Dann begann er ihnen das klarzulegen, was in den Schriften über ihn geschrieben stand. Er fing mit Mose an und ging alle Propheten durch. So kamen sie dem Dorf näher, das sie erreichen wollten. Er wollte weitergehen, aber sie baten ihn dringend, bleibe bei uns. Es wird Abend und der Tag geht zur Neige. Da trat er bei ihnen ein und blieb. Während er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, sprach das Dankgebet, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Aber schon war er ihnen entschwunden. Da sagten sie zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, dass, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Heiligen Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde standen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 beieinander und die übrigen Jünger mit ihnen zusammen. Und danach folgt dann der gegenseitige Bericht, wie sich alle dann berichten, was alles geschehen ist. Soweit zum Text. Und wir versuchen jetzt einmal, uns in die Lage der Jünger hineinzuversetzen. Kein Messias mehr, kein König der Juden, alles ist aus und vorbei. Das Volk hatte eigentlich eine politische oder vielleicht sogar eine militärische Lösung erwartet. Sie hatten die Befreiung von den Römern erhofft. Aber Israel, das Volk, ist nicht auf die erwartete Weise erlöst worden. Jesus, eine einzige Enttäuschung. Und ich denke, auch wegen dieser Enttäuschung verlassen diese beiden Jünger Jerusalem und auch die Gemeinde. Wir haben es gerade gelesen, noch am selben Tage, also nicht mehr übernachten und nochmal über alles nachdenken, sondern nee, am selben Tage noch gingen sie diese 2 Stunden bis zu ihrem Heimatdorf. Was haben die gemacht? Die haben hingeschmissen. Ich habe keine Lust mehr. Ich schmeiß hin. Ich will nicht mehr. Wir gehen. Lass die doch da machen. Wir gehen. Jesus ist tot und dann haben sie den Leichnam also auch noch geklaut. Ich schmeiß das alles hin. Das hat alles keinen Sinn. Vielleicht kennst du das auch. Wie ist das mit dir? Was erwartest du? Hattest du eine irdische, eine menschliche Lösung für deine Probleme? Wohlstand, Gesundheit, einen neuen Job, ein sorgenfreies Leben? Weiß nicht, vielleicht gibt es auch hier den einen oder anderen, der von Jesus enttäuscht ist. Vielleicht sieht man es dir nicht an, kommst ja trotzdem regelmäßig in den Gottesdienst, aber ganz tief in dir ist es vielleicht anders. Vielleicht hast du dich auch irgendwie ein Stück weit distanziert schon von deinen Geschwistern, von der Gemeinde, von Gott. Weiß es nicht. Ich könnte es aber nachvollziehen. Und wir blicken heute in diesen Tagen in das Land Israel und sehen ebenfalls, dass es dort seit Jahrzehnten weder eine politische noch eine militärische Lösung gibt. Dieser Konflikt kommt immer wieder. Und zwar streng genommen seit dem 14. Mai 1948, nämlich seit der Gründung des Staates Israel, seit 73 Jahren. Wie der Weg nach Emmaus, ein zäher, langwieriger, schier endloser Weg. Der Fremde, also Jesus, geht mit den Jüngern. Zuvor hatte er sie angesprochen. Er hört zu und stellt Fragen. Wie, was, wer, wo? Und wir müssen feststellen, dass es ja eigentlich für Jesus ein eher untypisches Verhalten ist. Er gibt sich nicht zu erkennen. Natürlich kennt er die Antworten auf die Fragen, die er stellt, aber er tut so, als ob er irgendwie so, was? Was ist da passiert? Er weiß das. Was würdet ihr sagen, wenn ich zu euch sage, dass Jesus diesen Weg eingeschlagen hat, um die Jünger zu enttäuschen? Passt eigentlich nicht zu Jesus. Aber irgendwie ist es doch so, denn die Jünger waren getäuscht von ihren Erwartungen an Jesus, was er alles zu tun hat. Und seine Aufgabe hier ist es, diese Enttäuschung den Jüngern abzunehmen, sie also zu enttäuschen. Die falschen Erwartungen der Jünger sollen und werden auch ins richtige Licht gerückt. Mit Jesus gehen bedeutet nicht, dass alles super ist, dass alles klar ist und dass alle unsere Probleme gelöst sind. Und die beiden Jünger, und wir haben das im Text gelesen, schauen auf sich selbst und ihre Umstände. Wir hatten gehofft. Und jetzt stehen wir da. Sie blicken auf sich. Und dann sagen sie, als sie diesem Fremden erklärt haben, wer denn Jesus ist, er war ein Prophet, mächtig in Worten und Taten vor Gott und dem ganzen Volk. Was fällt uns auf? Durch ihre Enttäuschung degradieren sie sogar Jesus zu einem Propheten. Nicht, dass es schlecht ist, ein Prophet zu sein, ein Mann Gottes. Aber hat nicht Petrus, wir lesen das in Matthäus 16, noch stellvertretend für alle Jünger auf die Frage Jesu, wer er denn sei, geantwortet, du bist der Messias, der Sohn Gottes, des Lebendigen? Das ist Jesus. Prophet ist nicht schlecht, aber ist doch eine Nummer kleiner, als Messias zu sein. So sehr haben die Ereignisse die Jünger beeinflusst, dass Jesus einfach nicht mehr im richtigen Licht gestanden ist. Und da passiert Folgendes. Dieser Fremde, also Jesus, legt ihnen die Schrift aus. Also wir fassen zusammen. Die Jünger hatten eigentlich den Eindruck, der kennt Jesus gar nicht. Der weiß gar nicht, was passiert ist. Und dann legt dieser Fremde, der eigentlich von nichts gehört hat, ihnen die Schrift haarklein aus. Und zwar alle Bibelstellen, zumindest vermuten wir das oder können das vermuten, die auf Jesus hindeuten im ganzen Alten Testament. Also spätestens da hätten doch die Jünger irgendwie was checken müssen, oder? Ich meine, sie haben ja zum engeren Kreis gehört. Sie haben nicht zu diesen Zwölfen gehört, die beiden Jünger, aber sie doch zum engeren Umfeld. Also sie haben das alles miterlebt. Dann hätten die auch diesen Fremden ja kennen müssen. Die Glaubensprofis lassen sich von einem Fremden, der noch nicht mal zu ihrem Kreis gehört, die Bibel erklären. Und Jesus deutet genau darauf hin, was ihn angeht. Also, er legt die Bibel dahingehend aus und zeigt den Jüngern, das sind die Themen, die mit Jesus zu tun haben und warum das alles so hat kommen müssen. Und auch hier zeigt Jesus mal wieder seine unendliche Geduld. Man kann sich das richtig vorstellen. Leute, ich erkläre es euch nochmal. Ihr habt das zwar alles schon gehört, aber ich erkläre es euch nochmal. Mir geht es übrigens manchmal selber so, ja, dass ich mir denke, ich habe alles begriffen und dann im nächsten Moment denke ich mir, ich habe überhaupt nichts gecheckt. Nichts. Und fange wieder von vorne an. Aber so ist Jesus. Er hat diese Geduld. Und wir lesen auch, jetzt muss ich da nochmal gucken, ob ich den nochmal finde. Ja, dass Jesus durch die Verkündigung des Wortes das Verlangen der Jünger neu entfacht hat. Durch die Verkündung des Wortes. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das Verlangen kommt nicht von allein, sondern es kommt durch das Hören und Lesen des Wortes. Jetzt sind sie kurz vor dem Dorf und Jesus wendet sich ab und will eigentlich in eine andere Richtung gehen. Die Jünger und Jesus sind an diesem Punkt an einem Scheideweg. Die beiden Jünger nach rechts und Jesus nach links. Und was passiert? Dieses Verlangen der Jünger nach mehr ist von Jesus geweckt worden und sie laden Jesus zur Gemeinschaft ein. Und in meiner Übersetzung, ich habe das aus der Brooms-Übersetzung, heißt es, sie baten ihn dringend. Also wenn ich euch dringend bitte, dann ist das schon echt eine harte Geschichte. Dann zerre ich euch quasi am Ärmel dort in die Richtung, in die ich euch haben möchte. Und ich kann mir das genauso vorstellen, dass Jesus quasi von den Jüngern schon fast genötigt wurde, einfach mitzukommen. Natürlich war auch Jesus von Haus aus bereit dazu, er wäre niemals in die andere Richtung gegangen. Und sie haben erkannt, wenn wir mehr wissen wollen, wenn wir mehr erfahren wollen von dem, was uns dieser Fremde erzählt, dann müssen wir selber aktiv werden. Dann bleibt uns quasi eigentlich gar nichts anderes mehr übrig, als ihn in unser Haus, in unser Leben einzuladen. Lädst du den, der dir fremd geworden ist, in dein Haus ein? Siehst du vielleicht, wie auch ich manchmal, den Wald vor lauter Bäumen nicht? Lade Jesus doch einfach wieder in dein Haus und Herz ein und habe einfach Gemeinschaft mit ihm. Das haben die Jünger gemacht. Und auch im Haus muss es so gewesen sein, dass sie eigentlich noch länger in der Diskussion waren, in einem Gespräch waren und Jesus noch mehr erzählt hat, weil wir haben gelesen, dass Jesus dieses Tischgebet gesprochen hat. Und ich habe festgestellt, dass es in der jüdischen Tradition so war, dass das Tischgebet erst nach dem Essen gesprochen wurde. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Vielleicht, Gerd, weißt du das? Könnte sein, okay. Also das ist das, was ich gelesen habe. Wenn das nicht richtig ist, dann lasse ich mich auch gern korrigieren. Aber ich vermute, dass Jesus einfach noch mehr Zeit hatte, dort mit den Jüngern Gemeinschaft zu haben. Und trotzdem haben sie ihn nicht erkannt. Und manchmal fragen wir uns, und auch in dieser Situation, warum lässt das eigentlich Jesus zu? Warum lässt der Jesus die Jünger diesen langen Weg nach Emmaus gehen, ohne sich zu erkennen zu geben? Warum lässt er sie so lange zappeln und in Unkenntnis? Er könnte doch einfach sagen, übrigens, ich bin's. Ah, ja, super, du lebst, alles ist erledigt, das tut er aber nicht. Und dieser zähe Weg von Jerusalem nach Emmaus ist ganz oft auch der Weg unseres Glaubenslebens. Zumindest trifft das auf mich zu. Ich kann da ein Lied von singen. Auch ich bin jetzt längere Zeit einen Weg gegangen, wo ich mich manchmal gefragt habe, ja und, was soll das? Was soll das? Warum? Manchmal kommen wir uns einfach verzweifelt vor, leer, ohne Hoffnung, verloren. Und wir fragen uns, ja, Herr, du könntest doch jetzt einfach die Situation beenden. Das ist doch ein leichtes für dich. Tut er aber nicht. Warum erkenne ich das nicht? Warum erkenne ich auch nicht den Weg, wo mich Gott hinhaben möchte? Zweifel kommt vielleicht auf. Ja, und manchmal lässt uns Jesus diesen ellenlangen Weg nach Emmaus gehen, weil am Ende Früchte auf uns warten. Geduld und Glauben. Festgefahrene Dinge können sich lösen. Und das ist ein Weg, auf dem es einfach keine Abkürzung gibt. Wir können das nicht abkürzen. Und es gab den einen oder anderen, der hier in Depressionen verfallen ist, der sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Und man hört es auch immer wieder von Ärzten. Da kommt der Supermanager mit einer Depression und sagt, okay, ich habe jetzt eine Depression, gib mir eine Pille, in 2 Wochen will ich wieder auf der Matte stehen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wir müssen diesen Weg gehen. Rein, wenn wir uns den Text anschauen, wird uns das schon deutlich. 20 zähe Verse auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. 20 Verse und es zieht sich und die haben es immer noch nicht begriffen und er erklärt es wieder und sie jammern und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Aber es gibt nur einen Vers von Emmaus zurück nach Jerusalem. Zack! Sie erkannten ihn nicht, weil sie auf ihre eigenen Umstände schauten. Sie vertrauten nicht auf den Glauben und das, was die Schrift hergegeben hat. Das kennen wir doch von uns auch, oder? Ja, wir glauben schon. Ja, wir glauben eigentlich auch den Dingen, die in der Bibel stehen, aber dann holt uns doch diese weltliche Ding, das holt uns doch irgendwie wieder ein, oder? Ja, weil die Welt sagt ja, und wir müssen ja eigentlich, und da müssen wir uns noch mehr anstrengen, und diese Dinge sind auch nicht grundsätzlich verkehrt. Aber die Schrift ist so vertrauenswürdig, dass wir wirklich auf sie bauen können. Nicht, dass ich jetzt hier so dastehe als der das so immer 100% hinkriegt. Nein, ist nicht so. Aber dann kommt Jesus und erklärt es mir. Und dann geht's doch wieder. Denn der Glaube kommt durch Hören und Lesen der Schrift. Und das sagt uns auch Paulus in Römer 10, Vers 17. Der Glaube erwächst aus dem Hören. Das Hören aber kommt durch ein Wort Christi oder auch anders ausgedrückt. Der Glaube erwächst aus der Predigt. Und das Predigen, das kommt durch das Wort, durch die Schrift. Wir haben ja einen Kampf, Verstand versus Vertrauen. Jetzt auch gerade meine berufliche Situation. Ich fange übrigens am 1.6. wieder an. Bin ich sehr dankbar. Ja, und das, die Arbeitsagentur, die sagt, du musst dich so und so oft bewerben. Ja. Und das Vertrauen auf Jesus, das sagt doch was ganz anderes. Du musst warten, bis du auf die richtige Stelle kommst. Die ist in diesem Fall durch den Zuruf eines lieben Bruders zustande gekommen ist. Herzlichen Dank auch an der Stelle nochmal. In diesen schwierigen Situationen geht es nicht um Bibelwissen. Das hilft uns. Bibelwissen hilft uns. Aber es gibt etwas, was viel wichtiger ist. Das ist das Vertrauen zu Jesus Christus und dem, was das Wort Gottes sagt. Und nicht das Wissen der historischen Daten. Hilft uns aber trotzdem. Und nachdem sie die Jünger Jesus erkannt hatten, kehrten sie um. Und zwar sofort. Freude sprudelte über, kein Ausruhen und wir warten jetzt nochmal die Nacht ab. Jetzt sind wir eh schon 2 Stunden beschwerlich da durch die Gegend. Dann haben wir noch mit dem Jesus gegessen und jetzt sind wir auch satt. Und nein, sie haben diesen Weg, diese 2 Stunden und vermutlich ist es schon lange dunkel gewesen, nochmal auf sich genommen und sind zurück nach Jerusalem. Sie mussten dieses Erlebnis zusammen mit den anderen Jüngern teilen und haben dann auch erfahren, dass sich sozusagen alles wieder geschlossen hat, weil die hatten auch ihre Erlebnisse. Die haben das geteilt und das ist für uns auch wichtig als Christen, dass wir das, was wir mit Gott erleben, teilen. Sie hatten ein unbändig großes Verlangen auch nach Gemeinschaft untereinander. Aber durch was erkannten sie denn Jesus? Das ist ja auch noch so eine Frage. 2 Aspekte. Ich denke, dass dieses Brechen des Brotes einfach sie auch erinnert hat an dieses letzte Abendmahl Jesu. Ich habe neulich jemanden gesehen an der Kasse und das war so, ich stand am Supermarkt an der einen Kasse und an der 2 Kassen weiter stand auch jemand, mir mit dem Rücken zugewandt. Und ich habe den nicht gleich erkannt, weil irgendwie hatte ich den auch anders in Erinnerung. Aber was mich dann was mir klar wurde, die Bewegung, die er gemacht hat, die haben einfach, da wusste ich ja, das ist er, klar. Der bewegt sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise und ich denke auch, dass dieses Ritual des Brotbrechens ein Aspekt gewesen ist, warum sie ihn erkannt hatten. Etwas, was sie erinnert hat. Auch die Liebe, die aus diesem Brechen des Brotes und Teilen erwachsen ist. Das eine. Der 2. Aspekt ist, wer spricht denn bei euch daheim das Tischgebet, wenn Gäste da sind? Normalerweise ist das Sache des Gastgebers, des Hausherrn, das Tischgebet zu sprechen. Natürlich kann man auch mal jemand anders bitten, wenn man ihn gut kennt. Möchtest du heute mal das Tischgebet sprechen? Es war da aber so nicht der Fall, es war immer noch ein Fremder. Und keinem von uns würde es wahrscheinlich, oder ich hoffe zumindest, in den Sinn kommen, wenn man irgendwo eingeladen ist, dann einfach selbstständig das Tischgebet zu sprechen. Das ist anmaßend, das tun wir nicht. Sondern es ist Sache des Gastgebers, das zu tun oder das zu übertragen. Aber hier wird klar, und es scheint auch wohl völlig selbstverständlich sein, wer der Herr in diesem Haus von Kleopas gewesen ist. Es ist Jesus. Und da er der Herr in diesem Hause ist, von den beiden Jüngern, hat es ihm auch zugestanden, das Tischgebet zu sprechen. Und ich denke, auch das kann ein Aspekt sein, warum sie Jesus erst so spät wiedererkannt haben. Und dann war er auch schon verschwunden. 4 Erkenntnisse habe ich persönlich, und da steckt noch viel, viel mehr drin aus dieser kurzen Geschichte, habe ich persönlich mitgenommen und vielleicht sind das auch Sachen, die für dich relevant sind. Und wir biegen jetzt auch auf die Endgerade ein. 4 Erkenntnisse plus 1. Ihr kennt das ja auch, da gibt es ja immer diese Schokoriegel und dann steht da drauf plus 1 oder bei Rasierklingen. Ne? Plus 1, was uns dann suggerieren möchte, wir kriegen noch was umsonst. Dieses Plus eins, das kriegt ihr auch, kriegt das auch umsonst. 4 Erkenntnisse. Jesus ist dein starker Partner, wenn du leidest und wenn du auf deinem ganz persönlichen Weg nach Emmaus bist. Er ist da. Und Jesus kommt selbst, um dich zu begleiten. Er schickt auch keinen Vertreter. Er ist es, der bei dir ist. Jesus möchte von dir persönlich ganz neu heute, hier und jetzt, dass du ihn in dein Leben einlädst. So wie es die Jünger gemacht haben. Jetzt komm, komm mit, komm. Lade ihn ein. Er hat echt viele Dinge für dich. Und er hat Geduld mit dir, mit uns und möchte das, was, ja, dass wir durch sein Wort seine Liebe erkennen und dass dadurch unser Glaube zu ihm weiter wächst. Auch wenn er vielleicht mal in der Talsohle ist, was absolut vorkommen kann. Glaubt an das, was geschrieben ist. Es ist wahr. Ja, und jetzt dieses Plus eins. Ein bemerkenswerter Sachverhalt, speziell für Männer, könnte aber auch für die Frauen nützlich sein. Aber in diesem Fall für die Männer. Da sind erwachsene Männer unterwegs. Erstens, sie sprechen miteinander. Zweitens, sie sprechen 2 Stunden lang über ihre Sorgen, über ihre Probleme, über ihre Nöte und über ihre Frustrationen. Und sie haben überhaupt kein Problem, das zu tun und schämen sich nicht dafür. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach mal so stehen lassen und jeder kann das mitnehmen, in den Schrank stellen zu Hause oder darüber nachdenken. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du immer bei uns bist und dass du uns auch auf unserem Weg durch die Talsohlen dieses Lebens nicht im Stich lässt, sondern dass du uns sogar da durchträgst. Ich danke dir auch für diese schwierigen Situationen in unserem Leben, die du einfach auch manchmal zulässt, damit wir daran wachsen können, damit unsere Geduld und auch unser Glaube einfach zunehmen kann. Und ich danke dir für dein Wort, was einfach nur wahr ist, was die absolute Wahrheit ist, auch wenn wir es nicht immer verstehen. Ich bitte dich für uns alle und auch für das Volk Israel, dass wir dich auf unserem Weg nach Emmaus, und ich glaube, Israel geht es gerade auch so, die sind auch wieder da auf dem Weg, dass wir dich erkennen, in unser Herz aufnehmen und dich zum Herrn in unser Leben machen, beziehungsweise einfach diese Herrschaft erneuern. Lass unser Verlangen nach dir einfach neu entfachen. Amen.